Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zur Veranstaltung Fesselnde Action mit Camp 21. Ich freue mich sehr, dass der Autor Rainer Weckwert heute hier ist, um sein neues Jugendbuch Camp 21 grenzenlos gefangen vorzustellen und mir Rede und Antwort zu stehen. Für die, die ihn noch nicht kennen, Rainer Weckwert hat schon sehr viele erfolgreiche Bücher geschrieben, auch unter verschiedenen Pseudonymen. Und er hat sich im Jugendbuch mit der Labyrinth-Trilogie einen Namen gemacht. Er ist Autor aus Leidenschaft und bezeichnet das Schreiben als Sucht. Das heißt, wenn er gerade nicht selber schreibt, coacht er andere Autoren und beschäftigt sich eigentlich mit nichts anderem den ganzen Tag. Bisher war er hauptsächlich in der Fantasy heimisch. Mit Camp 21 erzählt er eine realistische oder zumindest denkbare Geschichte und hat ein aktuelles Thema aufgegriffen, das er ein paar Jahre weiter denkt. Die Rede ist von Bootcamps, die in Amerika und China zur Erziehung von Jugendlichen ja schon in beängstigender Anzahl existieren. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchten wir aber gerne die Protagonisten kennenlernen, um die es geht. Und ja, die stellst du am besten vor, Rainer.
Das mache ich. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich habe noch nie so ein Headset benutzt. Ist ein bisschen merkwürdig, wie bei QVC irgendwie. In meinem Buch geht es um hauptsächlich drei Personen. Um Mike, seinen Bruder Ricky und Kayla. Und diese Jugendlichen kommen eigentlich durch Lappalien, so wie es in Amerika leider oft der Fall ist, in eine Situation, die letztendlich dafür sorgt, dass sie in ein Bootcamp geschickt werden. Und jetzt begleiten wir mal Mike und seinen Bruder Ricky, die gerade das Auto ihres Vaters ausgeliehen haben, einen geilen Ford Mustang, und mit dem durch die Gegend fahren. Man muss dazu sagen, sie haben ihn ausgeliehen, ohne den Vater zu fragen. Und sie sind vergnügt unterwegs. Der Bruder hat einen Joint ausgepackt und kifft, als plötzlich im Rückspiegel Blaulicht auftaucht. Mike sah im Rückspiegel, wie zwei Polizisten aus dem Wagen stiegen. Sie trugen verspiegelte Brillengläser. Das Blaulicht zuckte noch immer, machte Mike nervös. Verdammt, das würde Ärger geben. Richtigen Ärger. Einer der Cops kam näher, während sein Kollege ihn absicherte, die Hand über der Waffe an seiner Seite. Der Mann war groß, mindestens einen Kopf größer als er selbst. Er hatte harte Gesichtszüge und einen schmalen, blassen Mund. Einen Meter hinter ihm blieb er stehen. Mike musste den Kopf verdrehen, um ihn zu sehen. Er kurbelte das Fenster herunter. »Die Hände aufs Lenkrad«, befahl der Officer. »Sehen Sie nach vorn.« Mike gehorchte. Der Beifahrer soll das Fenster herunterlassen und seine Hände rausstrecken. »Sir, ich will seine Hände sehen.« Ricky neben ihm rührte sich nicht. Mit verkniffenem Gesichtsausdruck saß er da. »Mach schon, Ricky«, zischte Mike ihm zu, aber sein Bruder verzog nur den Mund. »Der kann sich ins Knie ficken.« »Ricky, bau jetzt keine Scheiße, streck die Arme raus.« Mike wandte sich um. Der Polizist wurde langsam unruhig. Er konnte die Augen des Mannes hinter den spiegelnden Brillengläsern nicht sehen, aber er spürte, wie ihn die Blicke des Mannes festnagelten. »Die Hände, jetzt!« Hart, unmissverständlich. »Sofort, Sir«, sagte Mike und dann zu Ricky gewandt, »bitte tu es!« »Mann«, stöhnte Ricky, aber er kurbelte das Fenster herunter und streckte beide Hände durch. Mike atmete erleichtert auf. »Sie«, der Cop deutete auf Mike, »steigen aus. Ich will die Fahrzeugpapiere und den Führerschein sehen. Wo sind Sie?« »Im Handschuhfach, Sir.« »Nehmen Sie die Sachen langsam heraus. Machen Sie keine schnellen Bewegungen. Okay?« Er beugte sich zu Ricky hinüber, öffnete die Klappe zum Handschuhfach. »Ich habe keinen Bock mehr«, maulte sein Bruder. »Außerdem ist mir nicht gut. Ich glaube, ich muss kotzen.« Er würgte. »Ricky?« Der Blick, den er auffing, traf ihn bis ins Mark. Bisher hat er es nicht richtig wahrgenommen, Aber Ricky war vollkommen zugedröhnt. Seine Augen waren glasig. Er wirkte schläfrig und abwesend. Ich steige jetzt aus. Nein, nein, tu das nicht. Aber Ricky schüttelte den Kopf. Mike wusste nicht, was er jetzt machen sollte. Wenn er nach Ricky griff, konnte der Polizist die Bewegung falsch deuten. Aber keinesfalls konnte er seinen Bruder gegen den Befehl des Cops aus dem Wagen steigen lassen. Sir, rief er, mein Bruder ist schlecht, er muss sich übergeben. Sie bleiben, wo Sie sind, brüllte der Polizist. Ricky rülpste. Etwas in seinem Magen kluckerte laut. Bitte, Sir. Nein. Neben ihm stöhnte Ricky. Ich muss, er würgte erneut. Der Polizist riss seine Waffe aus dem Halfter. Mike fasste nach der Schulter seines Bruders. Die Zeit blieb für einen Moment stehen. Dann drückte Ricky den Türöffner herunter und taumelte aus dem Wagen. Es ging alles schnell, so schnell. Der zweite Cop stürzte heran, packte Ricky im Genick und drückte ihn zu Boden, noch während dieser sich übergab. Der andere Polizist richtete seine Waffe auf Mikes Gesicht. Mike blickte in die Mündung und hatte das Gefühl, in einen Tunnel zu sehen. Eine Hand riss die Fahrzeugtür auf und zog ihn aus dem Wagen. Mike prallte hart auf den heißen Asphalt. Sein Kiefer klappte abrupt zusammen. Dann spürte er das Knie des Polizisten in seinem Rücken. Heißer Schmerz jagte durch seine Zähne. Seine Hände wurden brutal nach hinten gebogen. Handschellen schnappten um seine Handgelenke zu. Ich bekomme keine Luft, wollte Mike sagen, aber es kam nur ein dumpfer Laut heraus. Sein Kopf dröhnte, das Atmen fiel ihm schwer. Alles wirbelte durcheinander. Ein Kaleidoskop wirrer Bilder tanzte vor seinen Augen. Dann durchzuckte ein Gedanke seine Verwirrung. Ricky. Ricky war so still. Warum hörte er seinen Bruder nicht? Er versuchte, sich aufzurichten. Wollte nach seinem Bruder sehen, ihm sagen, er solle ruhig bleiben. Alles werde gut. Aber der Mann auf seinem Rücken presste ihn unerbittlich nieder. Rühr dich keinen Millimeter, Junge, zischte der Polizist. Oder ich brech dir jeden Knochen im Leib. Mike gab seinen Widerstand auf. Sein Körper erschlaffte. Unter Kontrolle, rief der Mann seinem Kollegen zu. Hier auch, kam es zurück. Gott sei Dank. Ricky hatte sich nicht weiter gewehrt. Die Sache würde sich klären lassen. Sie waren keine Verbrecher, nur zwei Jungs, die ein bisschen Spaß haben wollten. Das würden die Polizisten verstehen. Es war ein schöner Tag. Er wurde an den Handschellen gepackt und so grob auf die Füße gerissen, dass er das Gefühl hatte, beide Schultern kugelten sich aus. Sein erster Blick galt Ricky, der auf der anderen Seite des Wagens auf die Motorhaube gepresst wurde. Ricky schrie schmerzerfüllt auf. Klar, der Motor war heiß und das Blech zusätzlich von der Sonne erhitzt. Was tun Sie da? Rief Mike. Lassen Sie ihn los! Wieder schrie Ricky. Er wehrte sich gegen den Griff. Mike konnte sehen, dass seine Hände nicht gefesselt waren. Irgendwie gelang es ihm, sich zu befreien. Er wirbelte herum. Nein, brüllte Mike, aber es war zu spät. Ricky stieß den Polizisten von sich. Der Mann stolperte einen Schritt nach hinten, fing sich aber gleich wieder. In einer einzigen fließenden Bewegung zog er seinen Schlagstock vom Gürtel und schlug zu. Mike konnte nicht sehen, wo Ricky getroffen wurde, aber sein Bruder brach augenblicklich zusammen. Stumm, ohne jedes Geräusch, sackte er zu Boden. Entsetzen machte sich in Mike breit. Ricky, brüllte er, aber er bekam keine Antwort. Ricky! Der Kopf in seinem Rücken trat ihm die Beine weg. Mike sackte nach hinten, wurde aber aufgefangen und zum Streifenwagen gezogen. Wie einen Sack Getreide schleifte ihn der Mann hinter sich her, öffnete die Tür zum Rücksitz und stieß ihn hinein. Was ist mit meinem Bruder? Tun Sie ihm nicht weh, tun Sie ihm bitte nichts. Aber der Polizist antwortete nicht, sicherte Mike an einer Vorrichtung im Wagen und zog ihn in eine aufrechte Position. So, das war jetzt der erste Teil. Und jetzt möchte ich vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen zum Thema Bootcamp und warum ich mir dieses Thema ausgesucht habe. Es ist einfach so, Bootcamps sind in Amerika ein Riesengeschäft, ein 7-Milliarden-Dollar-Business. Zu jedem Zeitpunkt sind in Amerika 100.000 Kinder in Bootcamps, die schlimmer sind wie Straflager. Ich habe so ziemlich alles gelesen und alles gesehen, was es über Bootcamps gibt, und es ist der absolute Horror. Da werden schon Kinder mit 5 Jahren hingeschickt, oftmals bleiben diese Kinder 2-3 Jahre in diesen Camps und sind dort der Willkür der Betreuer ausgesetzt, die natürlich keine pädagogische Ausbildung haben, sondern fast immer Ex-Soldaten sind. Diese Ex-Marines, was sie auch immer sind, haben dieses Gebiet als neue Einkommensquelle entdeckt, haben Firmen gegründet und bieten jetzt praktisch Freizeitlager des Horrors an. Es gibt Tausende von Missbrauchsfällen, mehrere Tote gab es schon. Und in Amerika reicht schon Schule schwänzen, um in so einem Bootcamp zu landen. In diesem Fall ist es jetzt so, Mike und Rickys Mutter ist gestorben. Dadurch hat die Familie ein bisschen den Halt verloren. Und um einen Tag ein bisschen Freiheit zu spüren, haben sich das Auto ihres Vaters ausgeliehen. Und wie es halt passiert, die Polizei kommt, hält sie an. Es gibt Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ricky hat den Polizisten gestoßen. In Amerika sollte man einen Polizisten besser nicht anfassen. Und sie kommen also vor einen Jugendrichter, der sie vor die Wahl stellt, entweder, das ist eine ernste Sache, Jugendgefängnis, oder sie gehen freiwillig in ein Bootcamp. Der Vater willigt ein, der dazugerufen wird, dass seine Söhne in ein Bootcamp gehen für 6 Monate. Die andere Hauptperson, Kayla, ist ein Mädchen, die eine SMS bekommt während des Unterrichts. Ihr bester Freund braucht ihre Hilfe und sie kommt in eine ziemlich schlimme Gegend und findet ihn dort bewusstlos vor mit einer Überdosis Drogen. Ihre Eltern hatten ihr schon lange verboten, den Umgang mit Tom weiter zu pflegen, aber sie hilft ihm, sie ruft den Notarzt und sorgt dafür, dass Tom in ein Krankenhaus kommt. Aber das reicht ihren Eltern, um die entsprechenden Schritte einzuleiten und sie ins Bootcamp zu schicken. Und das muss man sich dann so vorstellen, nachts um 4 lassen die Eltern meistens 2 Männer ins Haus, schwarz gekleidet wie Militärs, riesige Bullen, die ins Schlafzimmer gehen und die Kinder sprichwörtlich aus dem Bett ziehen. Die Eltern haben dann schon den Rollkoffer gepackt und während diese Betreuer den Kindern sagen, ihr könnt freiwillig mitgehen oder wir sorgen dafür, dass ihr mitgeht, aber ihr geht in jedem Fall mit, flippen die Kinder natürlich total aus, schreien rum. Und dann ist die Reaktion der Eltern, finde ich, Hammer. Die Reaktion ist nämlich immer so, aber es ist doch nur zu deinem besten, Schatz. Wir wollen doch nur, dass du wieder zu dir selbst findest. Und das haben wir jetzt in Amerika. Und jetzt geht diese ganze Show auch in Asien los. Und dort ist es noch schlimmer. Dort sind es wirklich, die tragen sogar Uniformen, Tarnanzüge, die Kinder. Und es geht nicht darum, diese Kinder zu betreuen, die auf den rechten Weg zu bringen. In meinen Augen geht es nur darum, ihren Willen zu brechen. Man macht sie kaputt, bis sie einfach alles machen, was man ihnen sagt. Und die Zustände, die ich in diesem Buch beschreibe, sind nicht mal hart. Da geht es viel schlimmer zu, als das, was ich aufzeige. Die Besonderheit bei mir ist jetzt noch, es gibt eine neue Fesselmethode. Und zwar, die Jugendlichen werden überwacht und kontrolliert, indem sie immer paarweise mit einer Handfessel verbunden werden, die elektronisch funktioniert. Da ist eine gewisse Distanz eingegeben, die sie nicht überschreiten dürfen. Das heißt, sie dürfen sich nicht zu weit voneinander entfernen. Somit soll praktisch jede Flucht unmöglich gemacht werden, weil jeder auf den anderen aufpasst, weil beide erleiden Schmerzen, wenn diese Fessel aktiv wird. Und auch eine gemeinsame Flucht ist nicht zu denken, weil man kann bis an sein Lebensende diese Handfessel nicht abnehmen. Man müsste also den Rest seines Lebens immer mit diesen Menschen verbringen. Und das Tolle ist, Mike und Kayla treffen sich in diesem Bootcamp, kommen in ein weiteres, schlimmeres Bootcamp, können sich überhaupt nicht leiden und sind jetzt aneinander gefesselt. Und da lese ich jetzt weiter, damit ihr mal so ein bisschen den Alltag im Bootcamp kennenlernt, der meistens so ist, die Jugendlichen werden bis zur Erschöpfung mit Arbeit beschäftigt, oft sinnlose Arbeit oder Sport. Hier ist es in dem Fall, dass die Kinder, obwohl es ein vollkommenes trockenes Gebiet ist, wo es so gut wie nie regnet, einen Wassergraben ausheben müssen. Unser Wassergraben ausheben macht viel Spaß mit Schaufel und Spaten, wenn der Boden steinhart ist. Am Anfang war es gar nicht so schlimm gewesen, aber mit jeder Schaufel Erde, die Kayla aus dem Graben hob, wurden ihre Arme schwerer. Hände und Schultern schmerzten, während die Sonne versuchte, ihr das Hirn aus dem Schädel zu brennen. Neben ihr schufteten andere Mädchen im Graben. Die Jungs waren weiter vorn und schwangen die Hacken. Das musste noch viel schlimmer sein, denn der Boden war ausgedörrt und steinhart. Die erste Stunde hatte sie noch stumm geflucht und den Gedanken Mike beschimpft, ihm 1000 grausame Tode gewünscht, aber nun fehlte ihr selbst dazu die Kraft. Jetzt, 3 Stunden später, wollte sie nur noch aus dem Graben raus und sich den Dreck abduschen. Zu trinken gab es nur zu Beginn jeder vollen Stunde, wenn die Arbeit für 2 Minuten unterbrochen wurde. Mason, der Betreuer, ging dann herum und verteilte Metallbecher mit Wasser, die aussahen, als wären sie im 19. Jahrhundert hergestellt worden. Das Wasser daraus schmeckte nach Eisen, aber es war kühl und gab ihr wenigstens ein bisschen Kraft zurück. Kraft, die 5 Minuten nach der Pause schon wieder aufgebraucht war. Während sie stumpfsinnig Schaufel um Schaufel aus dem Graben hob, dachte sie wieder einmal an ihre Eltern und an das, was sie ihr angetan hatten. Hass loderte in ihr auf, aber die Erschöpfung erstickte das Gefühl so schnell, wie es gekommen war. Nicht einmal dafür reichte mehr die Kraft. Als sie eine Schaufel zu sehr beladen hatte, kam sie ins Stolpern und stieß ein dunkelhaariges Mädchen an, das vor ihr im Graben arbeitete. Wie eine Furie wirbelte die herum, starrte Kayla aus zusammengekniffenen Augen an. »Was soll das?« zischte sie. Kayla taumelte erschrocken zurück. »Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Pass besser auf oder du kannst was erleben«, knurrte die andere. »Sorry, schieb's dir in den Arsch.« Ohne ein weiteres Wort drehte sich das Mädchen wieder um. Kurz darauf flog die erste Ladung Dreck nach hinten, direkt in Kaylas Gesicht. »Na prima«, dachte die müde, »da habe ich ja bereits die erste Freundin gefunden.« Eine weitere Stunde später war Kayla kurz vor einer Ohnmacht. Nie hatte sie geglaubt, dass Muskeln derartig schmerzen konnten. Aber es kam nicht in Frage, die in der Arbeit nachzulassen. Denn Duncan, ein weiterer Betreuer, der oben auf dem Graben stand und sie alle beobachtete, spornte sie permanent an. Wann immer Kayla die Schaufel zu Boden sinken ließ, brüllte er sie an, nannte sie eine verwöhnte Göre oder ließ sich sonstige Beschimpfungen einfallen, um sie anzutreiben. Er klang nicht einmal bösartig oder persönlich. Der Arsch glaubte wahrscheinlich, auf die Art holte er am meisten aus ihnen heraus. Inzwischen lief ihr das Wasser in Strömen über das Gesicht. Ihr Mund war ausgetrocknet. Aber nach Wasser zu fragen, traute sie sich nicht. Vor ihr und hinter ihr arbeiteten andere Mädchen. Alle waren fitter als sie oder wirkten zumindest so. Während sie schufteten, führten sie leise Unterhaltungen, von denen Kayla aber nichts mitbekam. Denn ein merkwürdiger Druck hatte sich auf ihre Ohren gelegt, der auch nicht wegzubekommen war, wenn sie den Mund aufsperrte und schluckte. Ihr Gesicht war längst dreckverschmiert und der Staub brannte in ihren Augen. Noch immer flog ihr regelmäßig Erde um die Ohren, wenn die dämliche Kuh vor ihr den Aushub so nach oben warf, dass die Hälfte wieder auf Kayla zurückrieselte. Mehrfach hatte sie das Mädchen aufgefordert, das zu unterlassen. Aber die drehte sich immer nur kurz um und grinste sie gehässig an. Dann war Pause. Kayla quälte sich aus dem Graben, ging zu Duncan hinüber, der aus einem durchsichtigen Plastikwasser die Becher mit Wasser füllte. Kayla nahm einen und trank ihn mit hastigen Schlucken. Die Feuchtigkeit vertrieb den Durst, konnte aber den pappigen Geschmack in ihrem Mund nicht wegspülen. Etwas weiter vorn machten die Jungs auch gerade Pause. Sie entdeckte Mike, der abseits mit einem dunkelhaarigen Jungen stand und auf seine Hände starrte. »Na, geht es dir auch nicht gut«, dachte Kayla und fühlte sich gleich besser. »Recht so.« Das Mädchen, das sie im Graben angestoßen hatte, tauchte neben ihr auf. Hasserfüllt sah sie ihr in die Augen. »Heute Nachmittag steht Boxen auf dem Fahrplan. Da mache ich dich fertig.« »Was willst du von mir?«, fragte Kayla müde. »Ich will keinen Stress, also lass mich in Ruhe.« »Oh nein, so einfach kommst du nicht davon.« Kayla blickte sie an. Sie sah schwarze Haare, die durch den Schweiß wie ein Helm am Schädel klebten, schmale, zusammengepresste Lippen und eine große Nase. Das Mädchen war so groß wie sie, wirkte aber kräftiger und zäh. Trotzdem, Angst machte die ihr nicht, das war auch nur wieder jemand, der sich auf Kosten anderer aufspielen wollte. Typen wie die gab es an jeder Highschool. Kayla hatte längst gelernt, wie man mit denen umging. »Was immer dein Problem ist, es interessiert mich nicht«, sagte sie, »und jetzt verzieh dich.« Die andere lächelte, aber es lag keine Freude darin. sieh dich vor. Haben wir noch Zeit? Mike blickte auf seine Hände, deren Innenflächen anfingen aufzureißen und gerötet waren. An den Daumen reihte sich eine Blase an die andere. Der Boden war steinhart. Jedes Mal, wenn er die Spitzhacke niedersausen ließ, prallte sie zurück und die Erschütterin jagte durch seine Arme bis in die Schultern hinauf. Obwohl er alle Kraft in den Schwung legte, drang die Spitze nie tief in die Erde ein, sondern kratzte sie nur auf. Mason, der ihn ständig im Auge behielt, lachte über ihn und nannte ihn ein Weichei, das nichts drauf hatte. Und inzwischen glaubte Mike sogar, dass das der Wahrheit entsprach. All der Sport auf der Highschool hatte ihn nicht auf das hier vorbereitet. Ist am ersten Tag für jeden schlimm, sagte Luis neben ihm. Das wird besser. Wozu ziehen wir den Graben überhaupt? Der Boden ist trocken, was will man da entwässern? Habe ich mich auch schon gefragt. Ich denke, es ist reine Beschäftigungstherapie. Die Arbeit macht uns müde und schlapp und so sind wir leichter zu kontrollieren und kommen nicht auf dumme Gedanken. Das scheint echt gut zu funktionieren. Ich bin fix und fertig. Nicht mehr lange und es ist Mittagspause. Für heute haben wir es fast geschafft, denn nachmittags ist es so heiß, dass sie uns nicht graben lassen. Da steht dann Sport auf dem Programm. Sport? Fragte Mike entsetzt. Sind die irre? Boxen, erwiderte Luis gleichmütig. Ich kann kaum meine Hände hochhalten. Dann stell dich schon mal auf eine schmerzvolle Erfahrung ein, denn das ist keine Spielerei. Deine Jungs sind keine Lämmer. Die können ganz schön zu lang. Außerdem achten die Betreuer darauf, es nehmen. Einfach nur so ein bisschen herumhampeln ist nicht. Luis nickt den großen blonden Jungen mit Schultern breiter als jeder erwachsene Mann. Das ist Joe. Wenn du gegen den antreten musst, bleib nach dem ersten Niederschlag unten. Uns alle 3 Sekunden auf die Bretter. Ich habe schon ein paar Mal gegen ihn im Ring gestanden. Kein Vergnügen. Dabei ist er ansonsten ganz okay, nur beim Boxen eben nicht. Boah, jedes Mal und irgendwie scheint ihm das zu gefallen. Hast du Freunde hier, wollte? Luis lachte grimmig. Niemand hat hier Freunde. Komm hier einfach nicht in die Nähe und wir können Kumpel sein. Mehr ist nicht drin. Mike zuckte zusammen. Er traf ihn hart und er fragte sich stumm, wie er allein und auf sich selbst gestellt die nächsten Sätze durchstehen sollte. Keine Freunde. Was auch immer kam, niemand helfen. Zurück an die Arbeit, rief Mason herüber. Mike spuckte auf den Boden und hob seine Hacke auf. So, das war die Lesung.
Ja, vielen Dank. Ich fürchte, so viel mehr wollen wir auch gar nicht verraten von dem Roman, wenn alle noch lesen.
Hoffen wir doch.
Wir gehen jetzt hier zur Seite signieren, da kann man auch die Bücher kaufen oder sich eine Postkarte mitnehmen mit einem Auto. Noch ein bisschen Zeit, wenn jemand noch ein paar Fragen stellen möchte. Und ich sage danke fürs Zuhören und einen schönen Messeausklang noch.
Danke fürs Kommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.